Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, einige auffallende Psalmstellen zu besprechen. Psalmstellen, an denen man hängen bleibt, wenn man die Psalmen durchliest. Wir lesen heute ein Wort aus Psalm 114, Vers 8. Er verwandelte den Fels in Wasserseen und die Steine in Wasserbrunnen, heißt wörtlich die Kieselsteine in sprudelnde Quellen. Er verwandelte den Fels in Wassersee und die Kieselsteine in sprudelnde Quellen. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Also hier hören wir etwas sehr Interessantes über den lebendigen Gott. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, um es deutlich zu machen. Sehen Sie, wir wissen alle, ich hoffe, wir wissen es, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich werde oft gefragt, wie das mit der Schöpfungsgeschichte sei und ob der Mensch vom Affen abstammt und alles Entwicklung sei. Also ich will mal eben sagen, ich glaube, dass es so war, wie in der Bibel steht, das glaube ich, aber soll jeder halten, wie er will. Ich glaube, dass Gott sprach und es war Licht. Und nun machen sich viele Leute eine verkehrte Vorstellung davon, wie dieser Schöpfer zu seiner Schöpfung steht. Ich finde kein besseres Bild als das, das ich mal gebraucht habe. Man stellt sich vor, Gott stehe zur Welt etwa wie ein Mann, der abends zu Bett geht, seine Armbanduhr nochmal aufzieht, sie auf den Nachttisch legt und dann kümmert er sich schlafend nicht mehr drum. Die läuft von selber weiter. Und so denken wir alle unwillkürlich, nicht? Gott hat die Welt mal geschaffen und die Sternwelt und nun läuft das Uhrwerk weiter. Einzig störend ist der Mensch, der dauernd Murks macht. Aber es läuft auch weiter. Und nun sagt uns Gottes Wort, nein, so ist es nicht. Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter. Das heißt, in jeder Sekunde gibt er allem das Leben. Das Schweizer Nationalhymne heißt, alles Leben strömt aus dir. Wenn Gott einen Augenblick einschliefe, fiel alles ins Nichts zusammen. Er gibt dem Grashalm das Leben und den Mächtigen der Erde. Wenn Eisenhower und Khrushchev sich treffen, dann können das nur, weil Gott ihnen den Atem dazu gibt, miteinander zu sprechen. Er möge ihnen viel Atem geben, dass sie richtig sprechen können. Er hält auch uns jede Sekunde. Denken Sie, als Sie in der letzten Woche gesündigt haben, jeder weiß, was ich meine. Als sie letzte Woche gesündigt haben, da hat Gott ihnen den Atem und das Leben dazu gegeben. An dieser Stelle geht mir auf, wie unendlich geduldig Gott ist. Er könnte, wenn einer sündigen will, sagen, das stelle ich mal eben ab. Er gibt ihnen den Atem und das Leben dazu. Nun, das ist einem Kinde Gottes geläufig, was ich jetzt sagte. Aber dass Gott der Schöpfer ist und der Erhalter. Aber nun sagt unser Text noch etwas Neues über Gott. Er sagt, Gott greift nun jeden Tag in diese Welt ein. Es ist nicht so, dass nun die Naturgesetze und die Vererbungsgesetze und alles einfach gelten, sondern er greift je und dann in die Welt ein und verwandelt die Welt. Und verwandelt die Welt. Gott ist der große Verwandler, der Schöpfer, der Erhalter und der Verwandler. Ein Vikar hat mir vor Jahren einmal das wundervolle Gebet aus den Psalmen, schön aufgemalt, das hängt gegenüber meinem Schreibtisch. Da heißt es, wenn du wahr bist, Fazium Terre, du erneuerst das Angesicht der Erde. Gott verwandelt auch. Das Wort verwandeln steht im Mittelpunkt unseres Textes. Er verwandelte den Felsen in Wassersee und die Kiesel in sprudelnde Quellen. Davon wollen wir heute Morgen sprechen. Gott, der große Verwandler. Und Gott schenke uns, dass ich in der Vollmacht des Heiligen Geistes davon sprechen kann. Und er schenke ihnen, dass die Wärme und dumpfe Luft, die mich hindert, es so aufzunehmen, dass es durch Herz und Gewissen geht. Gott, der Großverwandler. Ich will wie üblich drei Dinge dazu sagen. Erstens, er verwandelte den Felsen in sprudelnde Brunnen. Das ist eine alte Geschichte. Der Psalmsänger erinnert uns da an eine aufregende Geschichte, die wird im zweiten Mosebuch erzählt. Und wenn ich nur wüsste, dass Sie diese Geschichten kennen, ich erzähle so dann Boys sonntags nachmittags, nicht? Jedes so, alle zwei Jahre einmal erzählen wir die Bibel durch, damit Sie die Geschichten kennen. Da war Israel, Gottes Volk, Israel, im alten Bunde, durch eine große Tat Gottes aus Ägypten errettet worden. Und nun zogen sie nach dem Land, das er ihnen versprochen hat, nach Kanaan. Diese Reise dauerte beiläufig 40 Jahre. Und nun waren sie auf diesem Zuge nach Raphidim gekommen, hatten ihre Zelte aufgeschlagen in Raphidim. Raphidim kann man übersetzen mit Ruhelager. Das ist eine schöne Lagerstätte für Gottes Volk. Raphidim, Ruhelager. Ich wünschte, dass sie alle in Raphidim gelagert wären. Hier hätte das Volk Gottes wirklich in Ruhe lagern können. Geborgen in der Fürsorge ihres Herrn. Die Wolkensäule war ja in ihrer Mitte, die nachts zur Feuersäule wurde und die Nacht vertrieb. Hier konnten sie in Ruhe lagern, in seiner Liebe. Denn die ganze Reise bis dahin, die Rettung aus Ägypten, der Zug durchs Rote Meer und alles, war ja eine Dokumentation nach der anderen von der Fürsorge und Liebe ihres Herrn. Und von seiner Macht. Sei es in einem Lied, Volk Gottes, du darfst ruhen. Das muss man lernen, nicht? Volk Gottes, du darfst ruhen. Aber dieses Volk Gottes ruhte nicht. Im Gegenteil. Alle Nerven beten. Da wird uns erzählt, wie eine erregte, erbitterte, wütende Volksmenge den Moses umringt. Sie brüllen ihn an. Wir haben kein Wasser hier im Felsengebirge. Wir haben kein Wasser, Moses. Wir verdursten unsere Kinder, unser Vieh. Mose, du hast uns aus Ägypten geführt. Du bist verantwortlich. Mose, gib uns Wasser. Gib uns Wasser. Der Moses flüchtet aus der Menge in die Stille vor dem Angesicht Gottes und sagt, Herr, sie werden mich steinigen. Und Gott antwortet. Das ist immer das Herrliche. Wenn der Mensch wirklich betet, antwortet er. Ist ein Quatsch, wenn Menschen diskutieren, ob Beten hilft. Haben keine Ahnung. Natürlich antwortet er. Da ich deinen Herrn suchte, sagt David, antwortete er mir. Und der Herr antwortet, ich will es wörtlich sagen, gehe hin vor dem Volk und nimm deinen Stab in deine rechte Hand. Siehe, ich will da selbst stehen vor dir auf einem Felsen. Da sollst du den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und so geschieht's. Moses geht vor dem Volk her, zu einem Felsen, den der Herr ihm weist, der schlägt ihn und dann quillt ein Strom heraus und alle werden erquickt. Meine Freunde, in dieser Geschichte ist ja nun viel zu sagen. Da wird zu sagen, dass wir einen Herrn haben, der Wunder tut. Der etwas kann. Der an kein Gesetz gebunden ist, als an das Gesetz einer Gerechtigkeit und Güte. Und jetzt, wie vor Alters, sind wir eigentlich Leute, die mit diesem starken Herrn rechnen? Oder haben wir so ein bisschen Religion, die keinen Menschen vorwärts bringt? Dann wäre weiter dazu zu sagen, sehen Sie, das Neue Testament sagt, die Gemeinde des Neuen Testaments hat auch einen Felsen, der geschlagen wurde und Wasser gibt. Und da steht im Neuen Testament, unser Felsen, der geschlagen wurde und Wasser gibt, ist der Sohn Gottes, Jesus. Er wurde am Kreuz zerschlagen und nun sprudeln vom Kreuz die gnädigen Wasser des ewigen Lebens. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das erfahren, wissen Sie, ehe Sie vielleicht was verstehen vom Kreuze Jesu, dass Sie erfahren, wie vom Kreuze Jesu in unser schmutziges und gebundenes und trostloses Leben die Wasser des ewigen Lebens sprudeln. Ja, das Neue Testament stellt sogar die unerhörte Behauptung auf, die jeder Vernunft widerspricht, dass der gekreuzigte Jesus derselbe Felsen ist, den Mose im Alten Testament geschlagen hat. Und meine Freunde, darauf will ich nun nicht eingehen, auf all das. Wir wollen bei der Stange bleiben. Es geht uns darum, den lebendigen Gott kennenzulernen als den großen Verwandten. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in irgendeinem Blatt. Da stand so, das wäre gar nicht so wunderbar, diese Geschichte. Der Stab des Moses, das sei so eine Art Wünschelrute gewesen. Wissen Sie, Wünschelrute, mit der kann man Wasserquellen entdecken, nicht? Es gibt ja so Wünschelrutengänger. Das ist eine Art Wünschelrute gewesen und der Moses habe nur mit dieser Wünschelrute, das sei ein ganz schlauer Hund gewesen, nicht? Eine Wasserader angeschlagen. Trotzdem ich ja noch nie gehört habe, dass Wünschelrutengänger leicht die Wasserader anschlagen, nicht? Da muss gegraben werden. Aber immerhin, so wird das erklärt und nun ist alles klar. Meine Freunde, unser Text schlägt uns so eine billige Erklärung aus der Hand. Und nun wünschte ich Ihren ganz wachen Geist, damit ich Ihnen zeigen kann, das Unerhörte, was hier steht. Da steht, die Verzweiflung Israels war berechtigt. Es war nämlich wirklich nirgendwo eine Wasserader. Weder über der Erde noch unter der Erde. Nein, es war keine da. Hier war Menschen, Witz und Vernunft und Macht wirklich zu Ende. Da half keine Wünschelrute und nichts derart. Und hier steht, als Moses den Felsen schlug, wir wollen Gottes Wort ernst nehmen, als Moses den Felsen schlug, kam da nicht Wasser raus, was irgendwo vorhanden gewesen war, sondern Gott verwandelte die Steine in Wasser. Er verwandelte den Fels in Wassersee und die Kiesel in sprudelnde Quellen. Darauf liegt der Text wert, dass hier kein Wasser war und dass Gott Steine zu Wasser macht. Und zwar so, dass ein Volk trinken kann. Ich glaube nicht, dass die Bibel Legenden erzählt. Sondern hier stehen wir vor der Frage, ob wir glauben, dass wir einen Gott haben, der das tut. Der so ein Verwandler ist. Aber meine Freunde, wir müssten ja blind sein, wenn wir an diesem Bibelwort nicht merken, dass hier nicht nur eine Geschichte von vor 3000 Jahren erzählt werden soll. Wir müssten ja blind sein, wenn wir nicht merken, dass dieser Psalmist über diese Geschichte hinausdeuten will und uns sagen will, Gott ist der, der heute, jetzt noch Felsen verwandelt in sprudelnde Wasserquellen. Und das möchte ich Ihnen zeigen, in welcher Weise dieses Bibelwort über die damalige Geschichte hinausweist zu uns. Und damit komme ich zum Zweiten.
Er verwandelt Steinmenschen in Segensmenschen. Er verwandelt Steinmenschen in Segensmenschen. Also ihr habt ja alle mal gelernt in der Schule, dass es eine Steinzeit gegeben hat. Erinnert ihr euch nicht? Vor langer, langer Zeit, die Gelehrten verstehen, oder das Steinzeit, also wir sind am Zweiten, ja, ist Ihnen klar. Er verwandelt Steinmenschen in Segensmenschen. Manche merken den Übergang nicht. Also jetzt kommt das Zweite. Sehen die Gelehrten sagen, die Steinzeit, die war damals vor Jahrtausenden, ich weiß nicht so genau, ich war nicht dabei, als die Menschen noch Steinbeile brauchten und Steinsägen, das ist eine tolle Sache gewesen sein, nicht? So Steinsägen, da die Knochen der erschlagenen Höhlenbären aufzusägen. Nun, wir graben nur ab und zu mal so eine Steinsägen aus, nicht? Das ist lange her, sagen wir. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass wir heute in der Steinzeit leben. Heute. Das heißt, wir haben keine steinernen Beile und Sägen mehr. Aber, was viel gewichtiger ist, wir haben steinerne Herzen. Wenn es jene Steinzeit gab, dann ist es heute. Mit den steinernen Herzen. Und jetzt rede ich von uns und nicht von denen draußen. Dieser Ausdruck, steinerne Herzen, stammt nicht von mir. Auch nicht von einem Theologen. Sondern aus dem Munde Gottes selber, kommt ein paar Mal in der Bibel vor, das steinerne Herz will ich euch wegnehmen. Ich habe ein wundervolles Wort gefunden von dem großen schwäbischen Theologen Albrecht Bengel aus dem 18. Jahrhundert. Der hat ein bedeutendes Buch geschrieben, das Gnomon, eine Auslegung der Bibel. Und da muss ich jetzt eine Stelle zitieren, wo er von den Steinherzen spricht. Sehen Sie, in der Offenbarung steht das Wort von der himmlischen Welt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und dazu sagt nun Albrecht Bengel, man hält in gegenwärtiger, liebeloser und glaubensloser Zeit die Tränen für kindisch. Nämlich die Tränen der Kinder Gottes über sich selbst oder Freude am Herrn. Und das scheint ein Heldenherz zu sein, das kein Tröpflein Wassers mehr hat. Aber Steine sind's. Was soll ihnen Gott einst abwischen? Das ist im 18. Jahrhundert geschrieben, das könnte heute geschrieben sein, nicht? Soll ich so unser Steinherz mal schildern? Das steinerne Herz geht völlig gleichmütig über die heiligen Gebote Gottes weg. Du sollst einen Feiertag heiligen. Ich sah eben so einen Trupp junge Männer zum Sportplatz ziehen. Ich hätte ihnen gern zugerufen, aber sie werden mich ja nicht hören. Du sollst einen Feiertag heiligen. Sie würden mich dumm angesehen haben. Mann, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht töten. Das Steinherz geht gelassen über Gottes Gebote hinweg, wie über ein kleines Hindernis am Wege liegt. Und er zittert nicht mehr vor dem Zorn dessen, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle und der von seinen Geboten nicht runtergeht. Trifft uns das? Das Steinherz, das wird von Gott überschüttet mit Gaben. Wir haben Gesundheit, wir haben Leben, wir haben heute Morgen gefrühstückt, da werden es gleich manche hinterher noch umso ausgiebiger tun. Ne? Der Tisch ist gedeckt. Aber das Steinherz dankt nicht dafür. Ist ihm selbstverständlich. Und wenn die Gerichte Gottes kommen, dann sagt der Steinmensch unserer Zeit nur grollend, warum tut Gott das gerade mir? Wie kann Gott sowas zulassen? Ihn rühre weder Gnadengaben Gottes noch Gerichte Gottes. Regungen des Heiligen Geistes rühren den Steinmenschen unserer Zeit nicht. dass der Sohn Gottes den Himmel zu richten hat, gekommen ist und blutig für ihn stirbt. Da sagt der Steinmensch unserer Zeit, ja, ich kann damit nichts anfangen. Von mir aus hätte er es lassen können. Und den Nächsten sieht der Steinmensch nicht. Er sagt, das Hemd ist mir näher als der Rock. Wissen Sie, wie viele Menschen unter uns Selbstmord begehen? Und keiner sieht es, dass da Menschen innerlich in Not sind und äußerlich. Die Felsen der Wüste waren weich gegen die Herzen unserer Zeit. Und, soll ich sagen, gegen unsere Herzen. Und diesem Bibel, diesem Bild vom Steinmenschen stellt die Bibel ein anderes gegenüber. Einfach diametral gegenüber. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, von des Leibes Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da wird ein Mensch gezeigt, der in der Wüste der Zeit wie ein sprudelnder Quell ist. Er ist weich geworden. Ich will, sagt der Herr, ich will das steinerne Herz euch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Dieser Mensch, der wie eine Wasserquelle ist, der ist zertrümmert worden unterm Kreuze Jesu. Da ist sein hartes Steinherz zerbrochen. So viel ist mein Leben wert, dass Jesus dafür sterben musste. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Mein Leben ist eine große Schande. Er ist so klein geworden unter Jesu Kreuz. Da wurde der Stein zertrümmert. Und nun ist sein Herz menschlich geworden. Er kann weinen über sich selbst. Er schreit nicht mehr lauthals, was die Welt schlecht ist. Sondern er kann verzweifeln an sich selber, seiner Lieblosigkeit und Selbstsucht und Unreinigkeit. Seiner Lügerei. Und er freut sich an dem Kreuze Jesu. Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Du hast mich mit Gott versöhnt. Du bist mein Leben. Er liebt Gott von ganzem Herzen. Er kann Gott lieben. Gott ist ihm nicht ein Problem, ein Diskussionsgegenstand mehr. Sondern er kann Gott lieb haben von ganzem Herzen. Und er sieht seinen Nächsten. Man wird ein Barnabas, es kommt in der Bibel ein Mann vor, der heißt Barnabas, der ging dem Paulus nach, als er verzweifelt war. Der Mann hieß Barnabas, das heißt ein Sohn des Trostes. Himmel, denken Sie, in Essen nur 10 Frauen und Männer, die Barnabasse sind, Kinder des Trostes, sprudelnde Quellen für ihre Umgebung. Denn die Bibel stellt diesen Menschen, der wie eine lebendige Wasserquelle ist, gegenüber dem Steinmenschen. Und nun, meine Freunde, sagt uns unsere Geschichte, er verwandelt den Fels in Wasserquellen und die Kieselsteine in sprudelnde Quellen. Gott kann und will diese Veränderung an Menschen vollziehen, dass aus dem toten, armseligen, öden Steinmenschen ein Mensch Gottes wird, verwandelt, der sich freut in seiner Erlösung, der den lebendigen Gott liebhaben kann und den Nächsten. Das ist die eigentliche Verwandlung. Das ist die eigentliche Verwandlung. Haben Sie schon eine Ahnung davon? Herr, meine Freunde, es hat keinen Sinn, einen Kirchenbetrieb aufrechtzuerhalten, wo die Steinmenschen dauernd auch noch religiös beträufelt werden. Es kommt darauf an, ob wir Menschen durch ein Wunder Gottes umgewandelt werden. Aus Gnaden seid ihr errettet worden, sagt der Apostel Paulus, ihr Wort, das wir eben lasen. Bei Moses geschah diese Verwandlung des Felsen in Wasser durch den Schlag mit dem Stab. Darf ich so sagen, bei jetzt in unserer Zeit geschieht diese Verwandlung durch den Schlag, den wir an der Begegnung mit Jesus bekommen. Ahnen Sie, was Jesus ist, Sohn Gottes mitten in der Sünderwelt. Sterben des Sohnes Gottes, stellvertretendes Leiden, versöhnendes Sterben bei denen, die unter dem Zorn verloren sind. Auferstehung Jesu, Das gibt einen Schlag, wenn Sie das begreifen, der die Großveränderung schafft. Gott ist der Großverwandler. Er verwandelt Steinmenschen in Segensmenschen. Und noch ein drittes. Ich sagte, unsere Geschichte weist über sich hinaus. Ich fantasiere nicht. Ganz deutlich ist die Geschichte über sich hinaus weist. Drittens. Das ist etwas schwer auszudrücken. Ich hoffe, ich kann Sie klar machen. Das Dritte, was ich noch sagen möchte. Er verwandelt, ich weiß, es ist jetzt dumm ausgedrückt, aber ich finde keinen besseren Ausdruck. Mein Sprachschatz ist außerordentlich gering, sagt mein Freund Lilly immer zu mir, nicht wahr? Du solltest ein besseres Deutsch reden, ist richtig. Also ich versuche es aber deutlich zu machen. Er verwandelt Felsenschicksale in Segensquellen. Felsenschicksale in Segensquellen. Ich will Ihnen das deutlich machen. Da steht Israel verzweifelt und erbittert in der glutheißen Sonne vor den toten Felsen, die nichts hergeben. Und vor ihren Augen verwandelt doch Herr diese Felsen in einen Wassersee. Und nun trinken sie. Mein Freund, das habe ich erlebt. Ich kann jetzt hier bloß persönlich zeugen. Und Sie werden sagen, er erzählt immer dasselbe. Gut, erzähle ich immer dasselbe. Auch wir Prediger werden mit unserem Zeugnis letztlich geprägt von der Bibel und von dem, was wir mit der Bibel erleben. Es war an so einem strahlenden Tag wie heute. Wir saßen beim Mittagessen, wir hatten einen Haufen Gäste, es war so furchtbar voll. In dem Haus, das Bomben jetzt zerstört haben, in der Weigelstraße. Und dann kommt unsere Hausgehilfin und sagt, es sind zwei Herren, die wollen sich sprechen. Ich wusste, was das war. Zwei Herren waren immer dasselbe. Kerle mit Ledermäntel und Stiernacken. Und dann wurde ich verhaftet und in Gelsenkirchen aus diesem Fest heraus, nicht? Aus der Scham meiner Gäste. In ein schreckliches Kellerloch gesperrt. Und ich wusste, nun dauert es lang. Ich hätte dem Weiglaus keine Nachricht geben können. Die warten da auf mich. Und da saß ich an diesem strahlenden Tag, in diesem düsteren, unsagbar schmierigen Loch, wo einem alles ekelt, sich nur hinzusetzen. Ich kann Ihnen nicht schildern, meine Verzweiflung, wie Israel in der Wüste die Felsen anstarrte. So habe ich da diese Wände, diese Mauern dieser schrecklichen Zelle angestarrt, verzweifelt und hoffnungslos. Und dann kam Jesus. Ich kann das nur so sagen, dann kam Jesus, der lebt, der kann kommen. Und sagte, ich habe dich hierher geführt, ich, nicht die Staatspolizei, ich. Und jetzt sag mal Ja dazu, weil ich das tue. Dann habe ich Ja gesagt. Und dann begann die herrlichste Segenszeit meines Lebens. Ich habe nie wieder solch eine herrliche Zeit erlebt. Die Felswände wurden zu Wasserquellen. Die Zellenwände wurden zu sprudelnden Quellen. Da deckte er mir mein verlorenes Leben und mein Herz auf. Die armselige Eitelkeit eines Pastors und so. Da ging es in Verzweiflung. Und da wurde das Kreuz vor mich gestellt. Hier ist deine Gerechtigkeit, dein Friede, dein Leben. Oh, meine Freunde, und dann kam Trost die Fülle und Freude die Fülle. Die Quellen haben gesprudelt. Meine Zelle wurde diese schmierige Zelle zum Tempel des lebendigen Gottes, dass ich fast oft nicht aushielt vor der Herrlichkeit seiner Gegenwart. Die Felsen verwandelte er in Wasserquellen. Und nun denke ich, es sind auch Leute hier, die stehen vor so Felsen ihres Schicksals. Da ist vielleicht einer, er hatte große Pläne und ist so ein bisschen auf den Abstellgleis gekommen. Oder ist jemand krank? Ich höre jetzt von einem, vielleicht nicht mehr noch jüngeren Mann, dem man einfach sagt, du hast Krebs, es ist nicht zu retten. Oder sind geschäftliche Schwierigkeiten, von denen man keinen Ausweg sieht? Oh, ich sehe so viel Not im Leben unserer Jungs. Innere und äußere Nöte. Dürre Felsen. Ich sage euch, er, der große Verwandler, verwandelt die Felsen in Segensquellen. Das Wunderliche geschieht, dass die Leute der Bibel danken für die schrecklichen Zeiten. Wir loben ihn für die Trübsal. Warum? Weil wir da erleben, wie er die Felsen in Wasserquellen verwandelt hat. Ah, meine Freunde, er verwandelt nicht nur die Felsen in Wasser, sondern ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, er verwandelt den Wasser in Wein. Der Großverwandler verwandelt das Wasser in Wein. In den Freudenwein der erlösten Kinder Gottes. Wie wünsche ich Ihnen das, dass Sie verstehen, was dieses ungeheuerliche Psalmwort sagt, mit dem ich schließen möchte. Deine Kinder werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne als mit einem Strom und das aus den Felsen unserer Nöte. Nun wollen wir beten. O Herr, wie wenig Ahnung haben wir von dir und deinem großen Tun. Und nun öffne uns doch die blinden Augen, dass wir glauben lernen. Ermehr, dass wir es lernen, uns dir zu verschreiben, um mit dir wirklich zu leben. Herr, wir nehmen die Alltagsdinge, von denen die Zeitungen schreiben, als real und dich als unreal. Hilf, dass umgekehrt wird. Amen.